Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Optimismus als Falle – die Tyrannei des Positiven von Oliver Hoffmann.
Wir leben in einer Kultur, die dem Positiven geradezu kultisch huldigt. Auf Konferenzen beschwören Folien das Growth Mindset. In Meetings lautet die Devise Fokus auf Lösungen. Und auf LinkedIn predigen Coaches Formeln für permanente Resilienz. Die Botschaft ist immer gleich. Es wird dir gut gehen, du wirst erfolgreich sein, wenn du positiv denkst. Negative Gedanken und Gefühle haben da keinen Platz. Angst? Nur ein Versagen der Gedankenhygiene. Zweifel? Ein Mangel an Disziplin und Fokus. Hoffnungslosigkeit? Etwas für Versager. Das Negative im Leben wird nicht nur verdrängt, es wird auch moralisch entwertet. Wer nicht lächelt, gilt als defizitär.
Es ist kein Zufall, dass in Leistungsgesellschaften wie der unseren das Bild von Superhelden und Superheldinnen so populär ist. Von Figuren, die keine Pause kennen und nach jeder Verletzung in den Kampf zurückkehren. Unverzagt und niemals zweifelnd, schon gar nicht an sich selbst. Der Mythos? Wer stark ist, lässt sich nicht entmutigen und von negativen Gedanken und Gefühlen hinabziehen. Dementsprechend wird uneingeschränkter Leistungseifer, gepaart mit unverwüstlichem Optimismus, auch im wahren Leben honoriert, zumindest kurzfristig. Wer Überstunden macht, wird als engagiert gelobt. Wer immer erreichbar ist, gilt als zuverlässig. Leistung gilt als ein Konto, das unbegrenzt ausschüttet, solange man diszipliniert genug einzahlt. Deswegen sagt ein Mitarbeiter, der sich krank fühlt, nicht: Ich brauche eine Pause. Er sagt: Alles bestens. Eine von vielen Lügen, die das glitzernde Bild stabilisieren, das das System verlangt.
Befeuert wird der Druck von einem Phänomen, das es zwar schon immer gab, das aber heute ein ungekanntes Ausmaß angenommen hat. Den sozialen Vergleich. In Zeiten, in denen wir alle ständig eine ultimative Vergleichsmaschine namens Smartphone mit uns herumtragen, ist er so allgegenwärtig wie nie zuvor. Jeder Klick öffnet jetzt eine neue Bühne, auf der andere erfolgreicher, schöner und glücklicher wirken als man selbst. Was zur Folge hat, dass wir uns nicht am Realen, sondern am Inszenierten messen. Dass wir die Differenz zwischen der eigenen ungeschönten Realität und der Hochglanzinszenierung anderer permanent spüren und deswegen an Selbstwert verlieren. Die Folge? Wir inszenieren ebenfalls und versuchen dabei, Negatives wegzudrücken.
In der Wissenschaft gibt es für den Hang, sich ständig optimistisch zu zeigen und alles abzulehnen, was als negative Emotion wahrgenommen werden könnte, den Begriff der toxischen Positivität. In ihrer Untersuchung Toxic Positivity and its Role on College Students' Mental Health during the COVID-19 Pandemic gingen Forschende der Frage nach, inwiefern so eine Haltung College-Studentinnen und Studenten während der Corona-Pandemie beeinflusste. Zur Erinnerung, ein beliebter Hashtag, der in dieser Zeit in den Social Media kursierte, war bezeichnenderweise Hashtag Good Vibes Only. Doch nicht nur im digitalen, sondern auch im analogen Leben schlug vielen Studienteilnehmenden von ihrem Umfeld, mehr oder weniger subtil, die Aufforderung entgegen, nur ja nie den Kopf hängen zu lassen und immer positiv zu denken. Das Ergebnis? Viele Befragte gaben an, sich deswegen zu bemühen, negative Gefühle zu unterdrücken, was dann jedoch signifikant mit einem geringeren Wohlbefinden verbunden war.
In einer weiteren Studie, Perceiving societal pressure to be happy is linked to poor well-being, especially in happy nations. Mit 7.400 Teilnehmenden aus 40 Ländern konnte interessanterweise außerdem gezeigt werden, dass sich Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, in Ländern mit einem besonders hohen World Happiness Index umso mieser fühlen. Aus Sicht der Forschenden ein Indiz dafür, dass die Betonung von Positivität in der Gesellschaft zu einer Emotionsnorm werden kann, die Menschen dazu bringen kann, sich noch unzureichender zu fühlen, sofern sie die Norm nicht erreichen. Man fühlt sich nicht nur einfach schlecht, man fühlt sich auch noch zusätzlich schlecht, weil einem das Umfeld vermittelt, dass man sich eigentlich glücklich fühlen müsste.
Dabei ist psychische Gesundheit eben gerade nicht das makellose, ständige Plus, als dass sie uns von manchen Glücksrankings, Influencern, Coaching-Gurus oder auch dem eigenen Chef, der will, dass wir reibungslos performen, verkauft wird. Wahre psychische Gesundheit ist ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Energie und Erschöpfung, Zuversicht und Zweifel, Optimismus und Angst.
Natürlich sind Zuversicht und Optimismus vorteilhaft. Ihre positive Wirkung hat die Forschung vielfach bestätigt. Positive Emotionen geben uns Energie, erweitern unseren Handlungsspielraum und helfen uns, Krisen zu überstehen. Doch wer sein Inneres zu einer Monokultur des Positiven machen will, in der die Schattenseiten keine Rolle spielen, versteht etwas falsch. Denn so wie eine Wiese, die permanent in der Sonne liegt, verdorrt, so brennen auch wir aus, wenn wir permanent versuchen, im Licht der Positivität zu stehen und unsere Schatten wegzudrücken oder möglichst schnell zu neutralisieren. Denn genau diese Schatten erfüllen in Wahrheit eine wichtige Funktion. Sie sind für eine gesunde Psyche notwendig, weil sie helfen, das gesamte System in Balance und lebensfähig zu halten.
Angst ist ein Telegramm, das in Großbuchstaben ruft: Hier stimmt etwas nicht. Schuld ist die stille Mahnung, dass wir ein Gleichgewicht verletzt haben. Wut ist ein rotes Ausrufezeichen der Bedeutung und markiert eine überschrittene Grenze. Neid treibt uns zur Weiterentwicklung, indem er uns auf das verweist, was uns fehlt. Und Aggression löst Konflikte auf, die sonst unter der Oberfläche weiter faulen und noch mehr Schaden anrichten würden.
Verschließen wir uns diesen Gefühlen, zerstören wir wichtige Feedbackschleifen. Wir blenden ein ganzes Archiv von Warnungen aus, das uns schützen könnte. Vielleicht setzen wir für eine Weile psychische Liquidität frei, Leistungsbereitschaft, Euphorie und Risikobereitschaft. Doch jeder ignorierte Zweifel, jede unterdrückte Angst ist wie ein Kredit, der irgendwann fällig wird, oft mit hohen Zinsen. Denn das Verdrängte verschwindet nicht, es bahnt sich seinen Weg und kommt später in verschärfter Form an die Oberfläche, etwa in Gestalt von Hass, Selbsthass, Depression und so weiter. Weil man dann keine Ressourcen mehr hat, die negativen Gefühle angemessen zu verarbeiten.
Wer negativ attribuierte Gefühle abwertet oder verdrängt, lebt also nicht etwa stärker, sondern gefährdeter. Im Grunde verzichtet er auf die Hälfte seiner Intelligenz und gefährdet nicht nur seine Gesundheit, sondern agiert mitunter auch im Business an der Realität vorbei.
Die Geschichte liefert dafür unzählige Beispiele, etwa die Dotcom-Blase der späten 1990er Jahre. Hunderttausende Investoren glaubten, dass die bloße Präsenz im Internet schon ausreichen würde, um Gewinne zu generieren. Businesspläne wurden durchgewinkt, die bei nüchterner Betrachtung nicht mehr enthielten als ein paar optimistische PowerPoint-Folien und ein paar Buzzwords. Zweifel galten im damaligen Klima als Miesmacherei, als fehlender Spirit. Abweichende Stimmen wurden nicht nur überhört, sondern sanktioniert.
Das Resultat? Milliarden versanken in Projekten, die niemals tragfähig waren, weil die systematische Ausblendung pessimistischer Szenarien jede Korrektur verhinderte. Psychologisch betrachtet handelt es sich bei diesem Mechanismus um eine Form kollektiver Autosuggestion, eine selbstverstärkende Dynamik, in der Gruppen ihre eigenen Illusionen mit jeder Wiederholung stabilisieren. Die Sozialpsychologie kennt das Phänomen unter dem Begriff Groupthink. Gemeint ist ein Zustand, in dem der Wunsch nach Harmonie und Einigkeit so dominant wird, dass kritisches Denken systematisch ausgeschaltet wird.
Eine ähnliche Dynamik lag auch der Challenger-Katastrophe von 1986 zugrunde. Ingenieure der NASA hatten Tage vor dem Start gewarnt, dass die Dichtungsringe der Rakete bei niedrigen Temperaturen versagen könnten. Ihre Warnung beruhte auf ihrem Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Doch im Klima des Fortschrittsoptimismus und des politischen Drucks wurden ihre Stimmen überhört. Das Resultat? Eine Explosion. Nicht wegen technischer Unfähigkeit, sondern wegen der systematischen Unterdrückung negativer Affektmarker in der Organisationskultur.
Auch der Volkswagen-Skandal passt ins Muster. Statt sich einzugestehen, dass die Vorgabe emissionsfrei, leistungsstark und billig physikalisch schlicht nicht erfüllbar war, gab das Management die Devise aus »Es muss gehen« und überließ den nicht zu überbrückenden Zielkonflikt den Mitarbeitenden. In der Not der Dissonanz behalfen diese sich mit Lügen und Manipulationen. Der Dieselskandal war somit kein Produkt individueller Bosheit einzelner Ingenieure. Er war die systematische Antwort von Mitarbeitenden auf eine Organisation, die eine rundum perfekte Realität verlangte, die nicht existieren konnte.
Am Beispiel VW zeigt sich, wie im Reagenzglas, Systeme, die keine Schatten akzeptieren, produzieren Erschöpfung, moralische Erosion, Täuschung und mitunter auch ständige Selbsttäuschung. Aber keinesfalls die agile Anpassungsfähigkeit an Herausforderungen, an neue Gegebenheiten und eine wechselvolle Umwelt, die sie benötigen. Erfolg braucht keine dauerpositiven Menschen, sondern Menschen, die ihre Affekte lesen können, als aufschlussreiche Datenpunkte eines lebendigen Systems. Wer fragt, welche Funktion hat dieses Gefühl, statt wie werde ich es schnell los, gewinnt mentale Effizienz.
Natürlich brauchen auch negative Gedanken und Gefühle den Gegencheck. Inwieweit spiegeln sie die Realität? Wo entgleiten sie ins Pathologische? Angst kann in Panik kippen, Aggression in sinnlosen Hass. Diese Gefahren sind bekannt und sollten ernst genommen werden. Doch deswegen jede Angst, jede Aggression in sich neutralisieren zu wollen, ist eben auch falsch. Letztlich brauchen wir ein Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten, um uns an die Realität anzudocken. Dabei erfüllen selbst Haltungen, deren Image kaum schlechter sein könnte, bei genauerer Betrachtung eine wertvolle Funktion. Pessimismus zum Beispiel.
Schon das Wort klingt nach verpassten Chancen und verflossenen Träumen. Doch Pessimismus ist eine hochentwickelte Überlebensstrategie in einer unsicheren Umwelt. Er zwingt zu einer Disziplin, die im euphorischen Überschwang fast immer verloren geht, der gedanklichen Katastrophenübung. Diese Übung bedeutet nicht, dass man das Scheitern herbeiredet. Sie bedeutet, dass man es vorwegnimmt, als Szenario, als Planspiel, als Stresstest. Was passiert, wenn meine wichtigste Ressource morgen wegbricht? Was, wenn ein Schlüsselmarkt sich über Nacht schließt? Solche Fragen mögen unbequem sein, aber sie sind wie Rettungsboote. Unattraktiv, bis man sie braucht. Dann aber unbezahlbar. In der Sprache der Ökonomie ist Pessimismus nichts anderes als ein funktionales Instrument der Risikosteuerung. Wie jede gute Versicherung hofft man, sie nie zu brauchen. Und doch wäre es töricht, ohne sie zu leben.
Psychologisch wirkt Pessimismus wie ein Immunsystem des Denkens. Er konfrontiert uns mit dem Unwahrscheinlichen, damit wir nicht daran zerbrechen, wenn es eintritt. Und er immunisiert gegen die gefährlichste aller Illusionen, die Annahme, dass morgen genauso verlaufen wird wie heute. Der Wert des Pessimismus liegt nicht im ständigen Untergangsgerede, sondern in der Fähigkeit, Zukunft in Pluralformen zu denken. Wahrscheinlichkeiten statt Wunschbilder, Szenarien statt starrer Prognosen. Der Pessimist fragt, welche Ausweichroute nehmen wir, wenn der Hauptweg blockiert ist? Unternehmen, die solche Denkgewohnheiten institutionalisieren, entwickeln Frühwarnsysteme, die nicht nur auf bereits eingetretene Krisen reagieren, sondern die deren Vorboten erkennen. Sie bauen redundante Lieferketten auf. Sie lagern Wissen an mehreren Standorten. Sie schaffen Liquiditätspuffer. Nicht, weil sie vom Scheitern überzeugt sind, sondern weil sie wissen, dass Stabilität immer nur geliehene Zeit ist.
Wer Risiken antizipiert, bewahrt auch kognitive Ressourcen. Denn Überraschung ist teuer. Sie frisst Aufmerksamkeit, verzerrt Entscheidungen, blockiert Handlungsfähigkeit. Der Pessimist zahlt diesen Preis im Voraus, indem er sich gedanklich mit dem Worst Case auseinandersetzt. Dadurch hat er die Situation bereits mental durchgespielt, sollte sie eintreten. Er hat ihre Dynamiken erkannt, erste Handlungsschritte skizziert. Die Katastrophe mag trotzdem kommen, aber er betritt sie nicht als Fremder, sondern als jemand, der Landkarten in der Tasche hat, während der naive Optimist in der Panik noch versucht, eine neue Karte zu zeichnen. Die Ironie dabei: Je besser der Pessimist vorbereitet ist, desto seltener muss er tatsächlich in den Krisenmodus wechseln. In diesem Sinne ist Pessimismus kein Gegenpol zu Fortschritt, sondern sein Sicherheitsgurt. Er erlaubt es, schneller zu fahren, ohne bei jedem Schlagloch das Fahrzeug zu verlieren.
Ein genauso großes Imageproblem wie der Pessimismus hat in unserer Gesellschaft die Hoffnungslosigkeit. Sie gilt als Endstation, als Kapitulation, als psychischer Bankrott. Wer hoffnungslos erscheint, dem schallt entgegen, reiß dich zusammen, denk positiv, kämpfe weiter. Doch Hoffnungslosigkeit muss nicht immer der Feind sein. Sie kann auch ein präzises Signal sein, das anzeigt, die Ressourcen sind erschöpft, der Kredit ist aufgebraucht, die Bilanz lässt sich nicht länger schönen. Hoffnungslosigkeit ist die Sprache des Systems, das sagt, so nicht mehr. Sie entzieht Energie.
Die Psychologie kennt dieses Phänomen unter dem Begriff der erlernten Hilflosigkeit. Ursprünglich in den 1970er Jahren von Martin Seligman erforscht, zeigte sich in Experimenten mit Hunden, dass Tiere, die wiederholt Stromschlägen ausgesetzt wurden, ohne eine Möglichkeit zur Flucht zu haben, irgendwann aufhörten, überhaupt noch Versuche zur Befreiung zu unternehmen. Selbst wenn der Ausweg später offen stand, blieben sie passiv liegen. Lange wurde das ausschließlich als Modell für Depression und psychisches Versagen gedeutet. Doch betrachtet man das Muster aus ökonomischer Perspektive, offenbart sich eine zweite Lesart. Hoffnungslosigkeit ist eine Form der Kosten-Nutzen-Regulierung. Ein Bewusstsein, das wiederholt erfährt, dass kein Handeln zum Ziel führt, stellt nicht aus Irrationalität die Aktivität ein, sondern aus einer nüchternen Bilanzierung. Weitere Investitionen wären Verschwendung.
Hoffnungslosigkeit kann somit als radikale Form der Selbstökonomie verstanden werden, als Reset-Knopf, der das System zur Passivität zwingt, bevor es vollends kollabiert. Menschen, die nach Jahren vergeblicher Anstrengungen in einem auslaugenden Beruf oder einer ruinösen Investition plötzlich nichts mehr tun, mögen äußerlich wie Verlierer erscheinen. Doch innerlich stellt sich oft eine neue Klarheit ein. Der Kampf ist beendet. Die Bilanz ist gezogen. Die Verschwendung gestoppt. Hoffnungslosigkeit stellt die Frage, die kein Coach gerne hört, die aber entscheidend ist. Wozu überhaupt weitermachen? Wer den Mut hat, diese Frage zu stellen, gewinnt eine neue Ressource. Die Freiheit, Alternativen zu suchen. Erst im Eingeständnis der Hoffnungslosigkeit entsteht die Energie, Strukturen radikal zu verändern, den Beruf zu wechseln, das eigene Leben neu zu ordnen, Prioritäten neu zu setzen. Hoffnungslosigkeit ist damit nicht das Ende der Handlung, sie ist das Ende der Selbsttäuschung.
Nützlicher als sein Ruf ist auch das Zweifeln. Zweifeln gilt oft als Bremsklotz. Doch in Wahrheit ist es ein Investitionsprogramm für Zukunftsfähigkeit. Wer zweifelt, zerlegt Hypothesen, hinterfragt Bestehendes, prüft Alternativen. Zweifel ist damit nicht der Feind einer Entscheidung, sondern ihre Versicherung. Unternehmen, die den Zweifel nicht abwerten, sondern kultivieren und institutionalisieren, sind widerstandsfähiger gegen Denkfehler. Insbesondere gegen den Confirmation Bias. Die systematische Tendenz, Informationen selektiv so wahrzunehmen, dass sie die eigenen Überzeugungen oder Hoffnungen bestätigen.
Studien aus der Entscheidungspsychologie und Organisationsforschung belegen, dass Gruppen, die kritische Gegenargumente systematisch einfordern, weniger anfällig für Gruppendenken und kollektive Fehleinschätzungen sind. Institutionalisierter Zweifel macht Prognosen somit belastbarer, Entscheidungen rationaler und Organisationen krisenfester. Und durch die Institutionalisierung erscheint Zweifel nicht mehr als das private Nörgeln einzelner Stimmen, sondern als Pflicht, die Sicherheit des Systems zu gewährleisten.
Was besonders oft übersehen wird? Zweifel ist sogar ein strategisches Werkzeug zur Erneuerung. Denn disruptive Ideen entstehen nicht in Räumen, in denen alle nicken. Sie entstehen vielmehr dort, wo man bereit ist, das Fundament zu erschüttern. Zweifel hält Ideen liquide, bevor sie in dogmatischer Illiquidität versteinern. In diesem Sinn schützt er vor kognitiver Insolvenz. Dem Umstand, in dem ein System zwar noch operiert, aber geistig längst bankrott ist. Wer den Zweifel verbannt, spart kurzfristig Zeit und verliert langfristig Zukunft.
Denken im Schatten ist kein melancholisches Brüten oder Grübeln und keine narzisstische Lust am Untergang. Es bedeutet nicht, im Dunkeln zu verharren. Es ist die Entscheidung, sich nicht von der Blendwirkung des Lichts zu täuschen, nicht zu jammern, aber zu differenzieren, sich nicht einlullen zu lassen, sondern Probleme neben Potenzialen zu erkennen.
Wer die Schatten meidet, betreibt Schönwettermanagement. Wer sie kartiert, betreibt Überlebensmanagement. In einer Zeit, die Fortschritt in PowerPoint-Folien presst und Erfolg in stets perfekt ausgeleuchteten Instagram-Feeds inszeniert, wirkt diese Haltung fast subversiv. Doch die produktivsten Menschen sind selten die euphorischsten. Es sind die Nüchternen, die Berechnenden, die gelassen Negativen. Ihr Realismus wirkt kühl, aber er spart Energie für das Wesentliche, Handeln. Wer negativ denkt, kann positiv wirken. Das ist keine Ironie, das ist psychologische Effizienz.
Sie hörten den Artikel Optimismus als Falle – Die Tyrannei des Positiven von Oliver Hoffmann aus der Ausgabe Januar 2026 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Leistungskultur 2.0 – Fortschrittlich fördern und Green HRM – Der heimliche Hebel.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.